Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, das Haus Gottes so voll zu sehen heute Morgen, also ne, unter den Corona-gegebenen Umständen. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Noch ohne Singen fühlt sich noch nicht so toll an, ne? Das ist schon eine feine Sache. Aber manchmal ist es ja auch so, wir werden es ja wieder dürfen, dass man es dann ganz anders schätzt, ne? So Dinge, die man ein Leben lang getan hat, ich gehe in die Kirche und ich singe, ne? Zu sagen, hey, heute Gottesdienst, Haus des Herrn mit meinen Geschwistern gemeinsam Gott loben und eine ganz, ganz wunderbare Sache. Gut, wir sind unterwegs mit einer Predigtreihe über die Kraft des Glaubens und hangeln uns entlang an einem Text aus dem Hebräerbrief, dem 11. Kapitel. Und heute wollen wir uns einmal miteinander die Verse 24 bis 27 anschauen. Dort heißt es, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Und er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Was für ein wunderschöner Text. Das Erste, was ich gerne sagen möchte, ist, dass Glaube, ein schönes Bild dafür, dass Glaube die richtige Seite wählt. Die richtige Seite wählen im Leben, im Glauben. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Das Volk Israel war dort in Ägypten und sie waren jämmerlich versklavt. Sie wurden ganz, ganz grottenschlecht behandelt, kein Hauch von Menschenrechten oder Menschenwürde. Sie wurden ausgebeutet. Sie existierten nur, um den Wohlstand der Ägypter zu mehren, ohne an irgendeinem Punkt daran teilzuhaben. Gerade reichte es nur so eben zum Überleben. Es war eine absolute Katastrophe. Es war ein menschenunwürdiges Leben, wie dieses Sklavenvolk gehalten wurde. Und da trifft Mose eine Entscheidung. Er entscheidet sich für eine Seite. Er ergreift Partei. Im Glauben, das sagt die Bibel uns, durch Glauben tat er das. Es hatte mit seinem Glauben zu tun. Ich frage mich historisch, aber darauf wird es wohl keine Antwort geben, wie er an diesen Glauben kam. Er war ja nicht sehr lange in seinem Elternhaus, bis 3 Monate. Woher hatte er diesen Glauben an diesen Gott der Hebräer, wo er doch aufgewachsen war, wie Paul richtig sagte, ja, mit den Göttern der Pharaonen und der Ägypter? Keine Ahnung, irgendwie scheint Gott da einen Plan gemacht zu haben. Wenn ich mir die Geschichte der Kirche angucke und der verschiedenen geistlichen Bewegungen auch über die Jahrhunderte, dann muss ich mit Traurigkeit feststellen, dass Christen oft auf der falschen Seite gestanden haben. Und wenn ich mir die Wahrheit wirklich erlaube, auch wenn sie wehtut, dann muss ich erkennen, dass Christen unserer Couleur, denen es ganz besonders um Frömmigkeit geht, um persönliche Beziehungen zu Gott geht, um denen es ganz besonders um die Bibel geht, auch ganz besonders oft kräftig auf der falschen Seite gestanden haben. Du sagst, Uwe, das ist aber kein sehr erbaulicher und kein so schöner Gedanke am Sonntagmorgen. Nee, stimmt schon, hast du recht. Aber ich glaube, wir dürfen uns das schon mal leisten, weil auch heute gibt es ja verschiedene Seiten, auf denen wir stehen können. Und wir können unsere Bibelstellen zitieren und wir können unsere Meinungen haben. Aber es ist schon gut, kritisch zu bleiben, auf welcher Seite steht Gott. Ich denke zum Beispiel an das Thema von Sklaverei. Ja, es gibt 2, 3 Namen, die haben sich hervorgetan, Christen, die sich hervorgetan haben im Kampf dagegen. Über die reden wir gerne und viel und machen Filme. Aber dass die Mehrheit unserer Geschwister auf der falschen Seite standen und Bibelstellen zu zitieren wussten, die Schrift sagt, ihr Sklaven, unterordnet euch euren Herren, da steht nichts hier von Freiwerden und von Auflehnung und so weiter, ja. das vergessen wir dann ganz schnell. Und im Dritten Reich, ja Gott sei Dank, haben wir da Bonhoeffer, dessen Lieder wir singen und dessen Gebete wir sprechen und der natürlich nie so berühmt geworden wäre, wenn er nicht für uns alle als Christen auch ein Stück weit Feigenblatt wäre in der dunkelsten Geschichte unseres Landes, wo man schon davon reden kann, dass, ich will keine Zahl nennen, ich sage sie aus dem Bauch, 80-90% der Christen in diesem Land völlig versagt haben und auf der falschen Seite standen. Wieder mit Bibelstellen und Römer 13, Obrigkeit sollen wir doch untertan sein, ist doch von Gott gesetzt. Ja? Es gibt ja immer einen Vers und es gibt immer eine gute Bibelstelle, auf der falschen Seite zu stehen. Und ja, es ist auch ein bisschen billig, heute Morgen hier zu stehen und über das Dritte Reich zu sprechen und über die richtige Seite, wo es mich kein bisschen was kostet. Und in der Nachbetrachtung, natürlich wären wir alle im Widerstand gewesen, oder? Also ich kann mir so richtig vorstellen, die K3 als Widerstandsnest, wie ich euch so kenne. Zusammen mit Bonhoeffer, zusammen mit Hans und Sophie Scholl. Natürlich wären wir alle im Widerstand gewesen. Und wieder mal werden die mutigsten Sprüche, wie seit jeher, an den sichersten Orten geklopft. Aber es ist der Glaube und es ist eine Tatsache, dass viele, viele Christen sich schuldig gemacht haben und auf der falschen Seite standen. Und die Frage ist natürlich, wie kann das passieren? Und ich glaube, auch aus dem Leben von Mose haben wir darauf eine Antwort. Ich glaube, es ist deshalb, weil wir Teil eines Gesellschaftssystems sind und es ist nicht immer ganz leicht, da rauszukommen. Manchmal scheint es sogar unmöglich. Und wir sind nicht nur Teil eines Gesellschaftssystems, wir sind ja die Nutznießer dieses Gesellschaftssystems. Wir haben ja Vorteile durch dieses Unrechtssystem sehr oft. Und es ist da nicht so einfach auszubrechen und nicht mehr Teil davon zu sein. Wie soll das denn gehen? Das sind schöne, heldenhafte Fantasien. Aber wie soll das denn wirklich im Alltag gehen, auszubrechen aus so einem System? Da habe ich nicht nur Antworten, sondern bin auch unterwegs mit ganz vielen Fragen. In der Sonntagsschule habe ich gelernt, dass Gott, also so kam das für mich rüber, wenn ich mir das mal übersetze, dass Gott eher neutral ist, weil er alle Kinder liebt, auch die, die ich nicht liebe. Schwarze, weiße, gelbe, rote, große, kleine, dicke, dünne, mit und ohne Sommersprossen, Mädchen, alles dabei, habe ich als kleiner Junge gelernt. Er liebt sie alle, die Reichen und die Armen und die in Afrika. Und ja, er liebt sie wirklich alle. Meine Oma hätte gesagt, er hält sie alle gleich. Er hält sie alle gleich. Gott ist so neutral, so quasi. Und auf einer Seite stimmt das natürlich, dass Gott alle Menschen liebt in gleicher Art und Weise. Da kannst du ja keinen Zweifel dran geben. Und doch ist es so, und diese Wahrheit wird oft ausgeblendet, dass Gott im Sinne von Gerechtigkeit sehr wohl Partei ergreift. Gott ist nicht neutral, Gott ist parteiisch. Und wenn Glaube, wie im Fall von Mose, dazu führt, dass wir auch Partei ergreifen, dann ist das eigentlich nur konsequent, weil es der Glaube an einen Gott ist, der parteiisch ist. Wenn wir uns die Armut dieser Welt anschauen, danke für dein Gebet heute Morgen, für das Brennende. Für ein brennendes Flüchtlingslager und ein unfassbares Elend und dass das in unserem Gottesdienst Raum haben darf, daran zu denken bei aller Anbetung und bei aller Freude über unsere Erlösung. Auf welcher Seite steht Gott? Wir leben in einer Welt, in der 10% der Menschen 90% der Nahrungsmittel genießen dürfen, 90% der Ressourcen zur Verfügung haben. Auf welcher Seite steht Gott? Oh, er liebt sie alle, die Armen und die Reichen. Ja, ja, er liebt sie schon. Aber dies ist ein zum Himmel schreiendes Unrecht, meine lieben Schwestern und Brüder. Dies ist nicht nur einfach schade, dies ist nicht nur einfach, naja, die Welt ist ja nicht perfekt und Hauptsache Gott liebt uns alle. Nein, Gott ergreift Partei, da bin ich überzeugt. Er sandte seinen Sohn zu uns Und Jesus Christus sprach in seiner nicht im Westen sehr bekannten Feldrede, seine Bergpredigt aus Matthäus, die haben wir im Ohr, seine Feldrede aus Lukas 6 von Vers 20, die fälschlicherweise oft Bergpredigt genannt wird. Das ist nicht die Bergpredigt, die fand ganz woanders statt und hat ähnliche Inhalte, aber durchaus nicht dieselben. Und das hier ist radikal. Ich darf den Sohn Gottes zitieren. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach: Glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Vers 24. Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Ich habe 8 Jahre meines Lebens in Afrika leben dürfen und habe festgestellt, dass in den Slums und unter den Ärmsten der Armen die Feldrede sehr viel bekannter ist als die Bergpredigt. Und dass es bei uns genau andersrum ist. Ja, so eine generelle Seligpreisung über Armut, meine Güte, wie sollen wir das denn aushalten? Nein, Uwe, das ist schon richtig, Matthäus ist schon richtiger. Selig seid ihr geistlich Armen, das hat der Herr Jesus im Lukas einfach vergessen. Oder der Lukas hat vergessen, es dahin zu schreiben. Selig seid ihr geistlich Armen. Wir sind schon alle ziemlich cool und kommen alle ziemlich gut klar und wir sind so die Gewinner im Spiel. Aber natürlich, ohne Jesus sind wir geistlich arm, keine Frage. Und deswegen akzeptieren wir ihn jetzt als Herrn und Heiland und dann sind wir aber wirklich mal 100% cool. Dann ist alles ja, geistlich arm. Im Sinne eines Evangeliums, das den Menschen retten will, das ja durchaus wahr ist. Das ist ja gar nicht die Frage, das ist ja unsere Basis, unsere Grundlage. Aber Jesus zeigt hier etwas, nämlich auf welcher Seite Gott steht. Und diese Weherufe, diese prophetischen Weherufe, diese Weherufe über die Reichen, was für krasse Aussagen. Und die Frage ist, was wollen wir damit machen? Viele, viele Milliarden Menschen hungern in dieser Welt. Alle paar Sekunden verhungert ein Kind. Ist das schade oder ist das ein zum Himmel schreiendes Unrecht? Ich habe so viele Fragen, mit denen ich unterwegs sein muss und bleiben muss. Ich frage mich in einer globalisierten Welt, wer ist denn der reiche Mann und wer ist denn der arme Lazarus? Und wo stehe ich? In einer nicht globalisierten Welt, wo so, ne, in Afrika, da hört man schon mal, da geht es gerade nicht so gut, da ist Dürre oder so, dann sammeln wir mal und, ja. Aber in einer globalisierten Welt, wo das alles eigentlich vor meiner Haustüre passiert, wo ich die Bilder dieser Flüchtlingslager nicht mehr entrinnen kann, wenn ich mich dem stelle. Wer ist der reiche Mann? Wer ist der arme Lazarus in einer globalisierten Welt? Und wo stehe ich? Tierrechte, ist das so ein Thema für Grüne und Ökos und Leute mit komischen Sandalen? Oder hat Gott da eine Meinung zu? Auf welcher Seite steht Gott? Er gab einen Auftrag an die ersten Menschen, die Schöpfung zu bewahren, ein ziemlich guter Hinweis. Und in einer Zeit, als Tiere wirklich keine Rechte hatte, menschheitsgeschichtlich viele tausend Jahre zurück, da war es die Tora. Wisst ihr, Gott war nicht immer konservativ. Nein, Gott hat sehr vieles gemacht in der Menschheitsgeschichte, was sehr, sehr progressiv war. Gott war immer seiner Zeit voraus. Das ist eine Seite, die wir so ein bisschen aus den Augen verlieren manchmal. Wir denken immer, es geht um die Vergangenheit zu bewahren. Und ja, Gott war immer seiner Zeit voraus. Die ersten Tierrechte bekommen sie in der Tora, bekommen sie von Gott. Es ist Gott wichtig genug, in die Tora, das wichtigste Buch im Alten Testament, ins Gesetz hineinzuschreiben. 5. Mose 25, 4, du sollst dem Ochsen, wenn er drischt, das Maul nicht verbinden. Er hat Rechte, er hat Recht auf Nahrung, er hat Recht auf ordentliche Behandlung. Der Sohn Gottes sagt, als er kam, welchen Wert hat schon ein Spatz? Man kann 2 von ihnen für einen Spottpreis kaufen. Trotzdem fällt keiner tot zur Erde, ohne dass euer Vater davon weiß. Wenn ich mir das ansehe und ich denke so an die Tierrechtsaktivisten, ja, ich weiß, die brechen manchmal Gesetze und brechen da ein und schmieren Gebäude voll und boykottieren und was. Und das ist vielleicht nicht so ganz unser Stil. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass wir eine Meinung dazu haben. Und ich möchte uns gerne mit dem Gedanken konfrontieren, dass Gott eine Meinung dazu hat und dass Gott auf einer Seite steht. Er ist nicht neutral. Und wenn ich an Zehntausende und Hunderttausende von Tieren denke, in den Tierfabriken Deutschlands, in der Massentierhaltung, wenn ich an abgeschnittene Schnäbel denke, wenn ich an geschredderte Küken denke und all das im Dienste von Billigfleisch und Profit, dann möchte ich euch die Wahrheit nicht ersparen und sagen, dass Gott eine Meinung dazu hat und dass er auf einer Seite steht. Und dass wir vor Gott verantwortlich sind für das, was auf unseren Tellern liegt, das glaube ich von ganzem Herzen. Ja, es ist nicht leicht, es ist leichter, über das Dritte Reich zu reden und was wir getan hätten und auf welcher Seite wir gestanden hätten. Aber es ist nicht leicht, über heute zu reden und über Dinge, die so ein Unrecht sind und so ein Greuel sind, ein Greuel an der Schöpfung, dem Schöpfer ins Gesicht gespuckt. Ach Mose, man muss doch nicht immer so radikal sein. Nutz doch deine Stellung als ägyptischer Prinz. Das wäre doch viel cleverer. Ja, sprich doch mal mit dem Pharao. Ich meine, du bist sein Enkel irgendwie. Du bist ein ägyptischer Prinz. Sprich doch mal mit ihm. Sag, hör mal, die Ägypter, Mensch, sind doch auch Menschen. Wollen wir ihnen nicht mal so einen Tag freigeben? So einen im Jahr. Ne? Wäre ja mal ein Anfang. Oder ein paar wohlhabende Freunde ansprechen. Leute, ich habe hier einen Verein gegründet. Wollen wir nicht mal ein bisschen was zusammenlegen und so? Vielleicht könnten wir so ein bisschen extra Nahrung oder mal einen Arztbesuch oder so möglich machen. Mose, wäre das nicht viel effektiver gewesen, deine hervorragende Stellung zu nutzen? Aber Mose tut etwas anders. Er wechselt die Seite. Er wechselt die Seite, er verlässt die Seite, die ihm alle Vorteile dieser Welt gebracht hat. Sein Reichtum, seine Stellung, sein alles. Er wechselt die Seite und zwar im Glauben. Steht ihr, Mose war auch kein Supermensch. All diese Leute, über die wir reden, sind Menschen wie du und ich. Es ist die Kraft des Glaubens, das ist ja unser Thema. Es ist die Kraft des Glaubens, die mir Hoffnung gibt, auf der richtigen Seite stehen zu können, auch wenn ich schon manches Mal im Leben auf der falschen stand. Auf der richtigen Seite stehen zu können und zu sagen, Gott, auf welcher Seite stehst du? Und im Glauben möchte ich gerne auf deiner Seite stehen. Ich möchte, dass du dich auf mich verlassen kannst, mich gebrauchen kannst, so wie du Mose so wunderbar gebraucht hast in dieser Situation. Versteht ihr, ich habe keine Antworten auf alles. Ich weiß nicht genau, wie das geht, wenn man Nutznießer eines Systems ist. Man kann doch nicht einfach so aussteigen. Ich weiß vieles. Ich weiß aber auch eins. Eine Antwort, die habe ich. Es beginnt mit dem Herz. Ich glaube, dass wir eine Bekehrung brauchen hin zu den Armen, eine Hinwendung zu den Armen. Es geht nicht nur um ein Opfer, es geht nicht nur um einen Dauerauftrag. Das sind alles schöne und wunderbare und Gott wohlgefällige Sachen, gar keine Frage. Aber es geht um unser Herz. Auf welcher Seite steht unser Herz? Und wenn das irgendwie geklärt ist, wenn diese Hinwendung im Glauben, sich auf die richtige Seite innerlich zu stellen, wenn das gelungen ist, dann glaube ich, dann finden wir Wege. Dann finden wir Wege hin zu den Armen und dahin zu, dass wir Teil der Lösung sind in dieser ungerechten Welt und nicht Teil des Problems. Das Ganze wird einen Preis kosten. Das wird nicht umsonst sein. Und das ist die zweite gute Sache, die wir bei Mose lernen. Glaube bezahlt den Preis. Glaube bezahlt den Preis. Die Kraft des Glaubens. Ich mag den Titel. Glaube ist eine Kraft, ihr Lieben. Glaube ist nicht ein System im Kopf, an das ich glaube. Dreieinigkeit und Abendmahl und Taufe, das ist mein Glaube. Nein, ein Glaube ist eine Kraft. Ein Vertrauen in Gott, ein Überzeugtsein. Und Glaube bezahlt den Preis. So heißt es über Mose. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Auf der Seite Gottes zu stehen in dieser Welt kostet einen Preis. Das weißt du auch, wenn du Christ bist und wenn du mal in deiner Nachbarschaft dich geoutet hast oder in deiner Firma und mal gesagt hast, dass du an Jesus Christus glaubst. Das weißt du, wenn es einen Kollegen gab oder jemand in deiner Schule, der so gemobbt und fertig gemacht wurde und du hast dich auf seine Seite gestellt, das hat dich Sympathien gekostet, das hat dich Freunde gekostet, aber du hast es nicht ausgehalten, im Namen Gottes zuzusehen, wie ein Mensch so einsam ist und fertig gemacht wird. Dass der auch nicht perfekt ist und auch Fehler gemacht hat, steht in der ganz anderen, ist doch klar. Aber du hast dich eingemischt, du hast dich unbeliebt gemacht, es hat dich einen Preis gekostet und dein Vater im Himmel ist so unfassbar stolz auf dich, wenn du bereit bist, auf der richtigen Seite zu stehen und den Preis dafür zu bezahlen. Mose war ein ägyptischer Prinz, hat sich mit dieser Kultur identifiziert, circa 37 Jahre seines Lebens. Er war ein Baby, als er dahin kam. Der wusste nicht viel von den Hebräern. Der war ein Baby, als er dahin kam. 37 Jahre hat er sich mit ägyptischer Kultur und Religion identifiziert. Und was war Israel? Israel war ein primitives Sklavenvolk. Ich glaube, wir können das gar nicht so richtig nachvollziehen. Ich meine, wenn du mal in den schlimmsten Slums dieser Welt unterwegs warst, in Indien und in Afrika, ich habe ja da einiges gesehen, gerade in Indien. Nächstes Jahr werde ich wohl in Bangladesch sein und auch dort in Slums. Und da habe ich fast so eine Angst vor, weil ich weiß, dass Indien ein reiches Land ist im Vergleich noch zu Bangladesch. Es gibt Armut, die ist für uns unvorstellbar. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, und trotzdem diese Sklaven, wir reden über vor Tausenden von Jahren, wirklich gehalten wie Tiere. Keine Bildung, keine Kultur. Nur die Peitsche, nur die Willkür der Ägypter. Nur existiert wie Tiere, um den Reichtum der Ägypter zu mehren. Und hier ist Mose, der ist gebildet. Die wissen, die Ägypter waren ein sehr wissenschaftliches Volk. Die waren ein Kulturvolk, die hatten Kunst, die hatten Musik, die hatten Bildung, die hatten, ist ja klar, die hatten ihre Sklaven und die waren für den Reichtum zuständig. Eine klar aufgeteilte Welt. Früher habe ich immer gedacht, wenn der Mose wieder auf dem Berg war und das Volk da unten ließ, ja, der Mose war ein ganz frommer, der musste immer viel beten. Manchmal frage ich mich, ob er einfach mal da raus musste, weil er die nicht mehr ertragen konnte. Da dachte ich, oh Gott, wie dumm sind die. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja? Es muss nicht leicht gewesen sein. Er hatte ja eine völlig andere Prägung. Er kam ja von der völlig anderen Seite. Zwei Seiten einer Skala, so extrem, das kann man sich kaum vorstellen. Lukas erzählt uns in der Apostelgeschichte 7, Vers 22, Mose erhielt eine umfassende Ausbildung in den Wissenschaften der Ägypter und seine Worte und Taten zeichneten ihn als besonders fähigen Mann aus. Mose lebte in einem unvorstellbaren Reichtum. Er war der Nutznießer auch dieses Systems. Aber es ist die Kraft des Glaubens, liebe Schwestern und Brüder, die uns die Entscheidung treffen lässt, auf der richtigen Seite zu stehen. Auf Gottes Seite zu stehen. Und Mose stellt sich auf die Seite Gottes. Mose stellt sich auf die Seite der Armen. Und ich weiß, es ist eine Wiederholung. Wir haben jetzt manches Mal darüber gesprochen. Auch hier taucht das Wort Belohnung wieder auf. Wie konnte er das tun? Denn er sah die Belohnung an. Er hielt die Schmach Christi, sagt der neutestamentliche Schreiber, etwas auslegend, für größeren Reichtum als alle Schätze Ägyptens. Denn er sah die Belohnung an. Er wusste, das wird sich für mich lohnen. Versteht ihr? Das ist nicht nur so Gutmenschentum. Ja, ist ja richtig, dass man das macht. Sondern es ist ein klarer Blick auf einen belohnenden Gott. Es wird sich für mich lohnen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist für unseren Glauben. Auf die Belohnung zu schauen, ist nicht unbescheiden, ist nicht undemütig. Nein, es ist eine Grundvoraussetzung, um Gott durch Glauben wohl zu gefallen. Vers 6, wir haben darüber gesprochen, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Deshalb ist die ganze Bibel voll von Verheißungen, um uns anzuspornen, auf Gottes Wegen zu gehen. Sie verheißen uns viel Lohn für dieses Leben, aber auch für die Ewigkeit. Gottes Wege sind lohnende Wege. Es lohnt sich für uns, Gottes Wege zu gehen. Wenn wir seinen Charakter verstanden haben und dass er es gut mit uns meint und dass er nicht Nachfolger sucht, die er verheizen kann für seine Sache, womit er seine Bauernopfer bringen kann. So einen Herrscher haben wir nicht. Wir haben einen liebenden König, unseren Herrn Jesus Christus, der es gut meint mit jedem Einzelnen von uns. Und Gottes Wege für dich sind lohnende Wege, sind profitable Wege, sind Wege des Segens. Das hat Mose verstanden, keine Ahnung woher. Vielleicht hat sich die Miriam, seine Schwester, immer mal wieder da reingeschmuggelt in den Palast und hat ihm mal ein bisschen was erzählt von dem Gott der Hebräer. Ich habe keine Ahnung. Aber er wählte die richtige Seite im Glauben. Und sein Glaube gab ihm auch die Kraft, eben nicht nur die richtige Seite, also die richtige Meinung vertreten. Das ist ja so billig, gerade in der heutigen Zeit. Nein, nein, es ging nicht nur um die richtige Meinung, es ging darum, eine Seite zu wählen. Ein verändertes Herz, eine Bekehrung, eine Hinwendung hin zu den Armen und Unterdrückten dieser Welt, auf deren Seite Gott steht, und bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Denn er sah die Belohnung an. Die Ewigkeit wird davon berichten, meine lieben Freunde, wie die Helden Gottes in dieser gefallenen Weltzeit für das Reich Gottes und seine Werte gekämpft hat. Jetzt schauen wir ins Alte Testament, jetzt schauen wir in Hebräer 11 und machen eine Predigtreihe und schauen uns diese Glaubenshelden an von vor Tausenden von Jahren. Die Ewigkeit wird von den Glaubenshelden berichten, die hier und jetzt gestanden haben, in dieser gefallenen Welt, in dieser ungerechten Welt, und die auf der richtigen Seite gestanden haben mit ihrem Herzen. Die Ewigkeit wird davon berichten und es wird sich gelohnt haben. Davon bin ich überzeugt. Da schaue ich auf die Belohnung. Das will ich von ganzem Herzen glauben. Glaube zahlt jeden Preis. Aber selbst das hätte vielleicht nicht gereicht. Hier ist noch eine dritte Sache, die ich ganz wesentlich finde und die ich von Mose lerne. Nämlich Glaube besiegt die Angst. Glaube besiegt die Angst. Guck nochmal hier, der 27. Vers. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Dieser König war nicht sehr zimperlich. Er war ein brutaler Despot, ein brutaler Herrscher, der foltern ließ, der, ja, wie er das Volk Gottes behandelt. Überlegt mal, jedes neugeborene Knäblein, jeder Junge, der geboren wurde, vom Mutterleib weg, zack, in den Nil. Was für eine Zeit menschheitsgeschichtlich gesehen. Dieser Mann war nach heutigen Begriffen eine Bestie. Er hat es erlaubt, dass Mose an seinen Hof kam. Er hat es erlaubt, dass seine Tochter eine der Hebräerkinder adoptiert. Wie undankbar. Wir haben dir alles möglich gemacht. Wir haben dich in die Schule geschickt. Wir haben dir Ausbildung gegeben. Du bist ein ägyptischer Prinz. Du bist einer von uns. Und jetzt wirfst du uns das ins Gesicht und wendest dich diesen jämmerlichen Sklaven zu? Ein wütender Mann. Ein brutaler Mann. Aber Glaube besiegt die Angst. Glaube besiegt auch jede Menschenfurcht. Das finde ich so stark. Bei Noah haben wir darüber gesprochen, dass er von Gottes Furcht ergriffen eine Arche baute. Und wir haben gelernt, Gottes Furcht ist nicht Angst vor Gott. Nein, es ist dieses beeindruckt sein von Gott, dieses auf Gott schauen und von seiner Größe ergriffen und beeindruckt sein. Das ist Furcht Gottes. Mit Gott zu rechnen, und er baute diese Arche. Und Mose verließ Ägypten, Mose stellte sich gegen den mächtigsten Mann der Welt, den brutalsten und mächtigsten Mann der Welt. Und ich liebe diesen Satz, ich möchte ihn auf mein Herz tätowiert haben. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Boah, bärenstark. Er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Ich glaube, das ist die schönste Beschreibung der Furcht Gottes, die ich jemals gehört habe. Ein überwältigt und beeindruckt sein von diesem Gott und seinen Möglichkeiten. So oft sind wir gefangen von Menschenfurcht und die Bibel sagt einiges über Menschenfurcht. Und Menschenfurcht ist nicht nur Angst vor Menschen zu haben. Vielleicht haben wir alle jemanden, vor dem wir Angst haben. Ein Lehrer, ein Chef, ein schwieriger Nachbar. Menschenfurcht ist nicht nur Angst vor Menschen zu haben, sondern Menschenfurcht bedeutet auch, beeindruckt zu sein von ihrem Einfluss. Gottesfurcht bedeutet, beeindruckt zu sein von Gott und seinen Möglichkeiten. Menschenfurcht bedeutet, beeindruckt zu sein von Menschen und deren Möglichkeiten und eingeschüchtert zu sein. Beeindruckt zu sein von menschlichen Einfluss, von Meinungen, von Möglichkeiten. Menschenfurcht bedeutet, schon sehr gerne gemocht zu werden. Ich meine, das ist ja bis dahin noch normal. Also ich werde auch gerne gemocht. Schon schön. Aber davon abhängig zu sein, bis zu dem Punkt, wo du dich verbiegst, bis zu dem Punkt, wo du mitläufst, bis zu dem Punkt, wo du die Klappe hältst, obwohl du es besser weißt, das ist der springende Punkt. Um die Gunst von Menschen zu genießen, um gemocht zu werden, angesagt zu sein zu wollen, Teil von anderen sein zu wollen, nicht ausgegrenzt sein zu wollen. Ich will nicht, dass die von mir denken, das. Ich will nicht, dass sie enttäuscht sind von mir. Und ich kann mir vorstellen, wir als Christen in dieser Welt, in unserem säkularen Umfeld, wir sind sehr, sehr oft damit konfrontiert. Und sehen so die Gemeinschaft im Betrieb oder in der Klasse oder den Chef und wir wollen dazugehören, wir wollen anerkannt sein, wir wollen. All das ist doch kein Vorwurf. All das ist doch völlig normal. All das versteht Gott doch auch. All das kennt Christus, ist er doch Mensch geworden. Aber auf all das gibt es auch eine Antwort, nämlich die Kraft des Glaubens. Durch die Kraft stellt sich Mose auf die richtige Seite. Durch die Kraft bezahlt er einen unfassbaren Preis. Und durch die Kraft verliert er seine Angst vor dem mächtigsten Mann dieser Welt und seiner Armeen und all seinen Möglichkeiten. Denn, ich muss es nochmal sagen, wie einen guten Wein über meine Zunge gehen lassen. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Ich will heute mit euch beten, dass das vielmehr mein und unser Lebensstil noch wird, jeden Tag meines Lebens. Mich an den Unsichtbaren halten, als sähe ich ihn. Was für ein beeindruckendes Wort. Da, wo Christen sich auf die richtige Seite gestellt haben, haben sie einen Preis bezahlt und ermutigt durch Gottesfurcht sind sie ihren Weg gegangen. Wir lesen gerne von Martin Luther. Hier stehe ich nun, ich kann nicht anders. Das war so ein typischer Mose. Das wäre nochmal ein schönes Beispiel, viele, viele Jahre später. Ja, angesichts des Todes, angesichts des Papstes, angesichts der ganzen Bedrohung, hier stehe ich nun, ich kann nicht anders, auf der Seite des Evangeliums. Martin Luther King, Menno Simons, einer unserer Täuferväter, Dietrich Bonhoeffer, wir könnten so viele Beispiele sagen, Leute, die einen riesigen Preis bezahlt haben, aber die ihre Menschenfurcht überwunden haben. Und das finde ich so gut. Es geht ja weiter in Hebräer 11 mit anderen Sonntagsschulhelden, deren Namen zum Teil nicht mal genannt werden. Und die man irgendwie, ja, auch sie sollen mal kurz, wenn das okay ist mit euch, in einer Predigtreihe vorkommen, neben Mose und Abraham und so den Großen, die wir kennen, weil es Leute sind, die genau dafür stehen. Leute, die kompromisslos auf der richtigen Seite standen, die im Glauben gerne jeden Preis bezahlten und die ihre Angst überwunden haben. Wollen wir sie ehren? Indem wir uns das mal kurz anschauen. Hebräer 11, Vers 36. Andere erfuhren Spott und Geißelung, Folter. Dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durchs Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen. Erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Auf mich hatten solche Texte früher etwas Bedrückendes. Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Kultur, in der wir die Märtyrer aus dem Osten, damals hinter dem Eisernen Vorhang, sehr bewundert haben. Und es schwang immer so ein bisschen mit, ja, das sind eigentlich die eigentlichen Christen. Wir hier im Westen, wir sind ja alle so lau und wir sind ja alle so weltlich und so angepasst. Das sind ja die eigentlichen Christen, gefoltert für Christus, ne? So hießen die Bücher. Und auf der einen Seite hatte ich Hochachtung für meine Geschwister, auf der anderen Seite hat mir dieses Gerede immer Angst gemacht. A, glaube ich nicht, dass es uns zu besseren Christen macht, wenn wir ewig gesagt bekommen, wie schlecht wir sind und dass wir ja nur und so. Ich glaube nicht, dass das uns ein bisschen besser macht und ein bisschen nach vorne bringt in unserer Nachfolge. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, also ganz ehrlich, wisst ihr, der Uwe, von Kindesbeinen war der Geist extrem willig, aber das Fleisch auch manchmal sehr, sehr schwach. Und gefoltert werden, also ich, ne, ist für mich schon unvorstellbar. Und alles, was ich sagen muss, ist, okay, dann glaube ich nicht mehr an Jesus und dann hör dir hier auf, solche schlimmen Dinge mit mir zu machen. Und, aber nein, meine Geschwister im Osten oder hier in der Bibel, wenn ich sowas lese, das wird dann irgendwie auch von mir verlangt. Ich möchte euch gerne sagen, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dem Stand zu halten. Ich kann es mir nicht vorstellen. Jetzt ist es raus. Ja, und jetzt? Jetzt bleibt der Glaube daran, dass es eine Kraft des Glaubens gibt, die greifen wird dann, wenn ich sie brauche, jeden Preis zu bezahlen und auch meine Angst zu überwinden, in dem Moment, wo ich sie brauche. Liebe Schwestern und Brüder, wir tun uns keinen Gefallen damit, wenn wir diese Helden des Alten Testaments glorifizieren als irgendwelche Übermenschen und Beispiele, an die wir niemals rankommen. Und wir haben es ja auch bei einigen gesehen. Ja? Das waren Menschen wie du und ich. Noah hat sich gerne mal eins gepichelt über den Durst. Abraham ist andauernd wieder sesshaft geworden, hat seine Frau zweimal weggegeben. Meine Güte, was musste Gott da eingreifen, damit das alles gut geht? Menschen wie du und ich, die wissen, was Inkonsequenz ist. Die wissen, was es bedeutet, ein williges Herz und einen willigen Geist zu haben, aber auch richtig Schiss, wenn es drauf ankommt. Die wissen, was es bedeutet, dass wir gerne gemocht werden, dass wir gerne klarkommen möchten in unserer Gesellschaft, dass wir gerne klarkommen möchten in dieser Zeit. Es waren Menschen wie du und ich, die erlebt haben, und darauf setze ich, Glaube befreit von Angst und Menschenfurcht. Glaube gibt uns Sicherheit, Mut und Hoffnung. Glaube versetzt Berge von Angst. Er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Psalm 27, Vers 1, was für ein wunderschönes Gebet. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Was für ein Gebet, was für ein Bekenntnis. Glaub doch dran, liebes Gotteskind, dass die Kraft da sein wird, wenn du sie brauchst. Jeden Preis zu bezahlen und jede Angst zu überwinden. Das musst du jetzt nicht fühlen. Da musst du jetzt nicht da sitzen und denken, ja, Folter, pff, kein Problem. So tief, wie ich im Glauben verankert bin, kann mir nicht vorstellen, dass die mir was können. Ich weiß nicht, ob wir einen hier so unter uns haben, also ich nicht. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das Sinn der Sache ist. Ich weiß auch gar nicht, ob das Gottes Plan ist. Die Kraft und der Mut, dich auf die richtige Seite zu stellen, jeden Preis zu bezahlen und die Angst zu überwinden, ist da, wenn du sie brauchst. Das darfst du glauben und da darfst du deinem Gott vertrauen. Ich schließe mit einem wunderschönen Zitat von einem Mann, der sein Leben gelassen hat für seinen Glauben im Widerstand gegen die Nazi-Übel. Ich rede von natürlich Dietrich Bonhoeffer, wo man sich fragt, wo hat dieser Mann diese Courage, diesen Charakter das hergenommen? Er sagt es uns, er war ein großer Lyriker, er hat so tolle Sachen geschrieben, die es einen verstehen lässt. Und er war kein Angeber. Wenn er heute hier sitzen würde, würde er nicht da sitzen und sagen, tja, Kinders, ich habe das gut auf die Reihe gekriegt. Es ist schon erschreckend, wie laut das hier alles geworden ist. Nein, nein, das traue ich ihm nicht zu. Ich schließe mit seinem Zitat, und das macht mir so großen Mut, das möchte ich mitnehmen. Er sagt, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben wird, wie wir brauchen. Und jetzt kommt's. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst sondern auf ihn verlassen, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen. Es macht uns Angst, wenn wir an Situationen denken, die uns überfordern könnten. Es könnte was mit unseren Kindern sein. Es könnte der Arbeitsplatz verloren gehen. Es könnte das Haus nicht gehalten werden können. Es könnte. Es gibt ja tausend Sachen, vor denen wir Angst haben können. Warum? Weil wir merken, wir haben es nicht im Griff. Und die Kraft des Glaubens gibt dir nicht das Gefühl, doch, ich habe alles im Griff, kann alles nicht passieren. Meinen Kindern, nö, denen kann nichts passieren, wir beten ja jeden Tag. Nein, nein, es ist der Glaube daran, dass egal was passiert, Jesus da sein wird mit dir, mitten im Sturm. Der Glaube daran, dass du dich auf die richtige Seite stellen kannst, bereit bist, jeden Preis zu bezahlen und die Angst immer wieder zu überwinden, durch die Kraft des Glaubens. Und die ist nicht gegeben, dass wir rumrennen wie Muskelprotze und uns toll darin fühlen und sagen, ich hätte kein Problem. Nein, wir bleiben Menschen. Aber wir vertrauen ganz, ganz tief und fest, dass die Kraft da sein wird, wenn wir sie brauchen. Das hat Gott uns versprochen. Glaube ergreift Partei. Gott ergreift Partei. Und auch ich möchte in dieser gefallenen Welt, egal was es kostet, von Herzen gerne parteiisch sein. Amen. Ich würde sehr gerne noch mit uns beten dürfen und wer mag, darf dazu gerne aufstehen. Mächtiger Gott und unser geliebter Vater, du siehst, dass ich heute mit einem bebenden Herzen vor meinen Geschwistern stehe und dass mich diese Gedanken und diese Worte selbst so tief berühren. Herr, du siehst die vielen Fragen, die ich habe, wie das denn gehen soll und ob das denn richtig ist und ob das denn richtig ist. Und dann kommt so dieser innere Kritiker oder vielleicht sogar der Verkläger der Geschwister und rechnet mir alles Mögliche vor und sagt, ja, guck mal hier und guck mal da. Danke, Herr, dass du das kennst. Und danke, Herr, dass es dir darum nicht geht und dass das nicht deine Stimme ist. Herr Jesus Christus, ich bitte dich von Herzen, dass du uns einfach heute Morgen an die Hand nimmst, dass du mich an die Hand nimmst. Herr Jesus Christus, wenn das wirklich möglich ist, dass ich mich an den Unsichtbaren halten kann, als sähe ich ihn, dann möchte ich dafür in meinem Leben mehr erleben. Dann möchte ich das in meinem Alltag mehr erleben. Herr, hilf uns als Christen und Christinnen, hilf uns auch als Gemeinschaft hier in der K3, Menschen zu sein, die sich zusammen auf die richtige Seite stellen, die bereit sind, den Preis zu bezahlen. Auf der Seite, auf der du stehst. Herr, wir wollen jetzt nicht über Daueraufträge und über Spenden nachdenken, aber Herr, wir wollen dir unsere Herzen hinhalten und wollen dir sagen, Herr, ich möchte mich hinwenden zu denen, für die du dich entschieden hast. Ich möchte ein Anwalt der Armen und Unterdrückten in dieser Welt sein. Ich möchte ein Anwalt der Kreatur sein. Ich möchte ein Anwalt sein und für die sprechen, die selbst nicht für sich sprechen können. Und danke, Herr, dass du uns an die Hand nimmst und dass du dieses Gebet niemals unbeantwortet lässt und dass du uns weiterführst, wenn es uns ernst ist. Und so gehen wir, Herr, und treffen Entscheidungen, gute Entscheidungen. Und gehen hinein in eine neue Woche mit den Worten, und er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Amen.